Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Jedes fünfte Kind in Deutschland hat eine Diagnose oder einen Verdacht auf ADHS, Autismus, Hochbegabung, Lese- oder Rechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche, Dyspraxie oder auf eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Wir wollen daher in dieser Folge darüber sprechen, wie wir die Stärken von neurodivergenten Kindern erkennen und fördern können. Dazu haben wir Saskia Nichtsial eingeladen. Saskia ist Lehrerin und Autorin und hat ein ganz wunderbares Buch über Neurodivergenz bei Kindern geschrieben. Es heißt Ein Kopf voll Gold und ist im Belz Verlag erschienen. Herzlich willkommen, Saskia.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich über dieses Thema irgendwo sprechen darf.
Saskia, der Blick der Gesellschaft auf die einzelnen Erscheinungsformen von Neurodivergenz ist ja eher defizitär geprägt. Du sagst aber, dass diese Kinder auch viele Stärken haben. Welche sind denn das?
Oh, wie viel Zeit haben wir?
So viel du brauchst.
Ja, du hast es schon angesprochen. Ne? Es ist einfach ganz, ganz wichtig, den Bereich nämlich mal anzuschauen. Wir wissen sehr wohl, was alles schwierig ist im Kontext Neurodivergenz und vergessen dabei, dass das auch Potenzial mit sich bringt. Denn wer anders denkt und anders fühlt und anders wahrnimmt, als das vielleicht zu den gängigen Erwartungen entspricht, findet höchstwahrscheinlich auch mal andere Lösungen, die, davon geht man aus, in der Menschheitsgeschichte vielleicht sogar eine wichtige Rolle gespielt haben. Wenn ich so dieses Out-of-the-Box-Denken habe, dann finde ich vielleicht einfach auch Dinge, die anderen Menschen verborgen bleiben. Oder ich habe einen ganz anderen Detailblick. Mir fallen ganz andere Dinge auf. Kreativität ist da ganz, ganz eng auch mit verknüpft. Oh ja. Vielleicht ein besonders hohes Einfühlungsvermögen. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf die neurodivergente Form an und natürlich dann auch noch individuell auf den Charakter des Kindes. Aber in so einer Neurodivergenz kann auch ein wahnsinniges Durchhaltevermögen stecken. Ein bisschen gelenkt, sage ich mal, bei spezifischen Themen. Aber da, wo diese Kinder etwas finden, was sie begeistert, sind sie mit einer solchen Hartnäckigkeit, mit einem solchen Durchhaltevermögen dabei, das ich selten bei anderen Kindern sehe und mich immer wieder sehr beeindruckt. Dann habe ich schon gesagt, die Begeisterungsfähigkeit finde ich ganz, ganz toll. Und ich bin ja selber auch neurodivergent. Ich bin jetzt 38 Jahre. Und ich liebe diesen Part an mir selber sehr, weil das geht nicht weg. Und ich kann mich über wirklich sehr simple Dinge noch ganz genauso freuen wie als Kind. Und das habe ich irgendwie gar nicht verloren. Und das sind nur ein paar kleine Auszüge an Dingen, die diese Kinder wirklich in ihrem Goldkopf mitbringen. Und meist eben auch weit, weit bis ins Erwachsenenalter sich bewahren können im besten Fall.
Viele Eltern bemerken ja schon relativ früh, dass ihre Kinder im Vergleich zu anderen irgendwie, ich sag mal, besonders sind. Das ist am Anfang vielleicht nur ein leises Bauchgefühl. Und wenn es das erste Kind ist, dann hat man womöglich auch noch nicht so viel Erfahrung mit anderen Kindern. Oder man bekommt vielleicht von Außenstehenden Rückmeldungen, die dann irgendwie Sorgen bereiten. Gibt es denn einen Zeitpunkt, an dem die Auffälligkeiten besonders hervortreten?
Ich glaube, der ganz klassische Wendepunkt ist meist der Schuleintritt. Mhm. Einfach weil im Kontext Schule viele Dinge, die neurodivergente Kinder brauchen, wegfallen und viele Dinge, die neurodivergente Kinder herausfordern, besonders stark vertreten sind. Ne? Ganz viele Übergänge, sehr viel Neues, schnelle Wechsel, extrem viele Reize, ständige soziale Interaktion, ständiges Bewertungsumfeld. Bei gleichzeitig reduziertem Bewegungsangebot, das merken auch Eltern von neurotypischen Kindern, dass wenn der Schuleintritt erfolgt, man einfach merkt, oh, die bewegen sich irgendwie weniger, als das vielleicht noch in Kita oder zu Hause, je nachdem, wie man es regelt, der Fall war. Und Bewegung ist eine der Hauptregulationsstrategien für viele, viele neurodivergente Kinder. Und wenn die extrem reduziert wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Anforderungen bis ins Unermessliche steigen, dann ist relativ klar, dass Kinder, die das vielleicht in einem vorher sehr gut passenden Kontext noch irgendwie wuppen konnten, da an ihre Grenzen kommen. Meist ist es aber so, dass bei Eltern, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, die vielleicht schon dieses Bauchgefühl hatten, dass die das auch schon etwas, ich sag mal, detailreicher wahrnehmen und schon vor Schuleintritt doch einen stärkeren Verdacht haben, dass das vorliegen könnte. Aber so wirklich, dass man denkt, alles klar, ja, okay, jetzt ist so ein Moment, wo wir doch mal genauer hingucken. Das ist klassischerweise der Schuleintritt, wenn eine neurodivergente Form besonders stark ausgeprägt ist, kann das natürlich auch schon mal in Kita auffallen. Das Autismus-Spektrum zum Beispiel fällt in der Regel deutlich früher auf, dann nochmal je nach Geschlecht und je nach Charakter und Formen wie Legasthenie oder Dyslexie oder die Rechenschwäche, also die Dyskalkulie, die Rechenstörung. Das sind ja oft Formen, die sowieso ohnehin erst im Schulkontext wirklich eine Rolle spielen. Darum kommt es ein bisschen auf die Form an. Aber so diese 6-Jahres-Marke um den Schuleintritt ist oft ein Marker an der Stelle.
Jetzt fragen sich viele Eltern, woran sie denn eigentlich erkennen, dass ihr Kind neurodivergent ist. Das ist ja wahrscheinlich je nach Ausprägung und Erscheinungsform sehr, sehr unterschiedlich und spezifisch. Deswegen würde ich gerne mal über die einzelnen Formen sprechen. Lass uns mal mit der häufigsten beginnen. Das ist ja, also nach meinem Empfinden, ADHS.
Ist zumindest das, was momentan am häufigsten schon diagnostiziert wird. Ne? Ja. Und die ist auch medial einfach besonders präsent. Das ergibt dann natürlich oft so eine gewisse Dynamik, dass einfach mehr Wissen da verbreitet ist. Und da ist auch die Forschung an einem anderen Punkt als in etwas unbekannteren Formen der Neurodivergenz wie so eine Dyspraxie. Alles, was ich jetzt so im Verlaufe der Merkmale sagen werde, und das ist mir mal ganz wichtig, wird bei vielen Eltern auf ganz offene Ohren treffen, denn es gibt kaum etwas, was nicht Eltern in bestimmten Phasen bei fast jedem Kind beobachten können. Es gibt bei fast jedem Kind mal eine angespanntere Phase. Ne, wenn wir zum Beispiel an den Schulbeginn denken, dann sind viele, viele Kinder in dem Zeitraum davor angespannt, nervös, unruhiger, haben mit Dingen zu kämpfen, gehen in ihrer Entwicklung gefühlt ein paar Schritte zurück oder stoppen erstmal bestimmte Entwicklungsschritte und. Also all diese Dinge kennen fast alle Eltern. Der Punkt ist, und das sage ich, egal welche Merkmale es individuell bei dem Kind sind, immer am Anfang, der Punkt ist, diese Merkmale bleiben. Es ist mehr als nur eine Phase. Es geht nicht weg. Und man hat das Gefühl einer ständigen Mehrbegleitung. Es ist einfach alles immer ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Grundlage. Und dann ist es im ADHS-Bereich also zum Beispiel eine Schwierigkeit mit Routinen. Damit meine ich so ganz simple Routinen wie das Morgenritual. Das kennen Eltern, wie gesagt, von Kleinkindern sicherlich sehr gut, dass das am Anfang einfach Begleitung braucht. Wie ist der Ablauf? Was machen wir wann? Zähneputzen ist vielleicht auch nicht immer die liebste Beschäftigung. Es gibt aber einen Unterschied dass, darin, wie lange ich das machen muss. Ne? Wenn dann das Ganze sich so langsam mal einpendelt mit, ich sag jetzt mal, meinetwegen 4 Jahren und man hat halt noch mal ein paar schlechte Tage oder es einfach schwieriger ist. Aber im Grunde genommen kommt dann zum Beispiel eine gewisse Selbstständigkeit dazu. Menschen oder in dem Fall jetzt Eltern, die Kinder begleiten mit ADHS, werden merken, dass das weit, weit ins Grundschulalter, vielleicht sogar noch darüber hinaus, Begleitung braucht. Und das ist etwas, was dann schon, ich sag mal, etwas aus dem Rahmen fällt. Also so dieser hohe Begleitungsbedarf bei Routinen. Konzentrationsschwäche möchte ich nicht sagen, denn Kinder mit ADHS können sich gut konzentrieren, aber sehr ausgewählt. Also bei allem, was sehr spannend erscheint und was das eigene Interesse gut ankitzelt, ja, klappt das wunderbar. Bei anderen Sachen wird es schwieriger. Eine ständige innere Unruhe, also zum Beispiel nicht miteinander sprechen können, ohne dass das Kind vor einem so Kreise läuft oder auch eine Schwierigkeit, einfach beim Essen am Tisch sitzen zu bleiben können so Dinge sein, die darauf hinweisen, eine gewisse Anspannung, die vielleicht auch motorische Schwierigkeiten mit sich bringt, gerade in der feinmotorischen Entwicklung. Kann es sein, dass es da Auffälligkeiten gibt? Das merkt man bei so Kleinigkeiten wie Socken anziehen. Das wird gern vermieden und an der Stelle oft um Hilfe gebeten. Genau, und all solche Sachen oder auch das so, ja, jetzt zieh mal deine Jacke an, dann holst du noch deine Schuhe und dann kannst du auch dein Kuscheltier schon mitnehmen. So mehrgliedrige Anweisungen könnte auch schwierig werden, ne? Dass man dann vielleicht noch bis zur Jacke kommt, aber mehr halt auch nicht. Das sind alles so Dinge, eine gewisse Gefühlsstärke, ein starker Gerechtigkeitssinn, den man vielleicht dann unter Geschwistern merkt und denkt, irgendwie ist das ja alles eine Stufe mehr, als ich das so bei anderen sehe. All das können Hinweise in diesem Kontext sein.
Okay. Und wie sieht es bei Autismus aus? Welche Anzeichen können einem da auffallen?
Ähnlich wie bei ADHS. Und diese Bereiche überschneiden sich manchmal ein bisschen. Deswegen ist eine gute, da kommen wir bestimmt noch dazu, gute Diagnostik wichtig, um da einfach eine gewisse Trennschärfe reinzubringen. Was auch beide Formen haben, ist diese Reizoffenheit, sage ich mal. Also eine hohe Offenheit für die Reize, die einen umgeben. Das können visuelle, auditive Reize sein, auch ja, emotionale Reize, die andere Menschen so aussenden. Und es kann gerade beim Autismus-Spektrum viel auch im sensorischen Bereich liegen. Also das betrifft dann zum Beispiel das Essen. Ein sehr ausgewähltes und eingeschränktes Essverhalten, weil eben nicht nur der Geschmack, sondern viele weitere Punkte wichtig sind beim Essen, ne? Zum Beispiel gibt es verlässliches Essen. Das ist oft im Fastfood-Bereich zu finden. Ja. Das schmeckt ja per se immer sehr ähnlich, hat immer eine sehr ähnliche Konsistenz. Und dann gibt es ein nicht so verlässliches Essen. Ich mache als Beispiel mal die Weintraube. Eine Weintraube kann toll knacken und hart sein, die kann weich sein, die kann leicht säuerlich sein, die kann sehr süß sein. Also wir wissen nicht so richtig, worauf beißen wir da. Auch wenn man denkt, es ist ja nur eine Weintraube, wo ist das Problem? Ja. So. Du magst doch Weintrauben. Also wirklich in so spezifischen Momenten zu sehen, da hat ein winziger sensorischer Bereich einen riesigen Effekt und sorgt dann für Verweigerung oder das Essen wird nicht nochmal probiert. Also so dieses Essverhalten ist ein Faktor. Schlafverhalten, meist auch in vielen neurodivergenten Kontexten ein Fall, oder ein schwieriger Fall, also ein erhöhtes Begleitungsbedürfnis beim Schlafen, häufiges Aufwachen, Schwierigkeiten in der Selbstregulation, also da ganz viel Begleitungsbedürfnis auch, was sich dann im Schlaf, aber auch an anderen Stellen zeigen kann. Diese sensorischen Dinge, die ich angesprochen habe, können sich auch bei Kleidung zeigen. Also eine Schwierigkeit, wenn eine Naht an der Stelle sitzt, die man einfach sehr, sehr doll spürt. Ein sehr eigenes Nähebedürfnis. Es gibt Kinder, da ist das Kuscheln, das Ohrläppchen der Eltern anfassen. Und mehr gibt's an Kuscheln nicht. Also dieses in Arm nehmen und sich einfach mal so im Bett aneinander kuscheln, ist da einfach schwierig, weil das einfach diese körperliche Nähe nicht so gut auszuhalten ist. Das merkt man oft schon sehr früh. Nicht immer werden zum Beispiel diese Kinder gerne in so einem Tragetuch oder in so einer Tragehilfe getragen, weil das denen dann oft zu viel Körperkontakt ist. Die wollen dann auf dem Arm sein, aber nicht da drin. Kann auch genau andersrum sein. Man muss ein bisschen gucken, aber es ist was, was auf jeden Fall nicht einfach so selbstverständlich passiert, sondern immer sehr viel justieren, sehr viel Feingefühl braucht. Und Schwächen in der sogenannten Theory of Mind ist ganz häufig. Das heißt, diese Kinder sind sehr wohl empathisch. Also autistische Kinder sind genauso empathisch wie nicht autistische Kinder. Sie haben nur in dem Schritt davor, in dem Deuten, was ist eigentlich gerade bei meinem Gegenüber los, ein bisschen Schwierigkeiten. Mhm. Und wenn man dann aber ihnen sagt, wie das ist und wie man sich gerade fühlt, dann sind sie genauso in der Lage, empathisch zu reagieren wie alle anderen Kinder auch. Sie brauchen eben Deutungsunterstützung, sage ich mal so. Also um da jetzt mal so ein bisschen das Feld zu umreißen.
Ich hatte es anfangs schon gesagt, auch die Hochbegabung fällt unter die Neurodivergenzen. Wir hatten ja in Folge 174 Susanne Burzel zu Gast und sie hatte eine ewige Odyssee hinter sich, bis sie endlich die richtige Diagnose, nämlich Hochbegabung, bekommen hat. Da war ADHS im Gespräch, auch das Autismus-Spektrum. Eigentlich stellt man sich das ja relativ einfach vor, aber es gibt tatsächlich viele Kinder, wo das eben nicht so schnell erkannt wird. Woran erkennt man denn eine Hochbegabung?
Also die Schwierigkeit, dass es ja nicht erkannt wird, liegt oft darin, dass wir bei der Hochbegabung von außen nicht immer so ein ganz defizitäres Bild haben wie bei den anderen Formen, sondern denken, ja, na, stimmt. Dieses Kind ist ja total intelligent, darum muss es ja komplett gut klarkommen. Ne? Also wir haben so eine ganz logische Folge von, du hast tolle kognitive Fähigkeiten, also wo ist dein Problem? Deswegen muss es irgendwie was Defizitäres sein, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat. Und das Defizitäre ist dann ne, Autismus, ADHS in der Wahrnehmung von außen. Diese Kinder lassen gerne zum Beispiel bestimmte Entwicklungssprünge aus. Also zum Beispiel brabbeln die nicht oder machen nicht diese Baba-Bubu-Wiederholungslaute, sondern sprechen dann einfach relativ früh direkt Worte. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Sie haben von vornherein einen sehr, sehr hohen Drang danach, die Dinge genau zu verstehen. Also da einfach nur kurz mit Weil ist so abzuspeisen, wird niemals im Leben funktionieren. Ist bei vielen neurodivergenten Kindern so in dieser Form ganz besonders stark. Es kann sein, dass diese Kinder ein ganz geringes oder auffällig geringes Schlafbedürfnis haben. Also sehr, sehr früh die Schläfchen abstellen, auch sehr, sehr früh den Mittagsschlaf abstellen zum Beispiel. Lange abends wach sind. Auch ein bisschen individuell, aber es gibt so eine Tendenz dazu, dass da das Schlafbedürfnis einfach nicht dem Alter entspricht. Die Schwierigkeit, die diese Kinder haben, und das ist das, was oft dann auffällt, ist diese große Spanne aus dem kognitiven Alter sozusagen, also der Reife, in der sie kognitiv stehen, die immer so ein paar Jahre voraus ist oder lange ein paar Jahre voraus ist, versus anderer Reife, gerade zum Beispiel der emotionalen sozialen Reife, die manchmal sogar noch ein bisschen verzögert sein kann. Und da ergeben sich dann riesige Altersspannen. Ne? Wenn ich als vierjähriges Kind irgendwo den Reifegrad kognitiv von einem achtjährigen Kind habe, aber vielleicht emotional noch so, wenn man jetzt so in Rastern mal ne, plakativ ja. denken möchte, auf der emotionalen Reife eines dreijährigen Kindes steht, dann ergibt sich da eine Spanne von 5 Jahren. Und wir wissen selber, in jungen Kinderjahren ist eine Spanne von 5 Jahren ja. extrem viel. Und mit diesem Spannungsfeld, also diese Kinder, das beobachte ich sehr, die leben die ganze Zeit im Spannungsfeld von ich will das wissen und mein Kopf möchte mehr als so ein Bilderbuch hier. Ich möchte vertiefter verstehen. Und gleichzeitig macht mir das ganz oft auch ganz doll Angst, weil ich bin ja trotzdem erst 4 und auch erstmal mit den Gefühlssetting eines vierjährigen Kindes ausgestattet, im besten Fall schon. Und da kann es sich zum Beispiel so entwickeln, dass diese Kinder Ängste entwickeln oder in so einem Spannungsfeld leben von ich will hier alles über Raketenwissenschaft wissen. Und gleichzeitig schaffe ich es aber nicht, eine Pepper-Wutz-Folge zu gucken oder was auch immer man nun mag, weil da so Dinge drin sind, die mir total Angst machen. Ne? Und ich gucke wirklich Kleinst-Kleinst-Kind-Serien lieber als Filme, die Gleichaltrige gucken. Also dieses Spannungsfeld kann man da zum Beispiel mal sehr gut beobachten.
Okay, das ist spannend. Jetzt hat mir am Anfang auch Dyspraxie und auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung genannt. Die gehören auch zu den Neurodivergenzen. Ich glaube, da müssen wir erstmal erklären, was das ist und auch, wie man die erkennt.
Also bei einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung ist es so, mal ganz simpel erklärt, dass das Gehör körperlich und physiologisch völlig der Norm entsprechend funktioniert, dass das Problem in der Verarbeitung liegt. Also zum Beispiel kann mein Ohr rein von der körperlichen Konstitution her ganz normal hören, aber ich schaffe es trotzdem nicht, wenn sich mehrere Menschen unterhalten, diese Stimmen zu differenzieren. Oder wenn Nebengeräusche kommen, die Stimme zu priorisieren. Das heißt, an der Haltestelle ist es schwierig sozusagen. Ne? Also der Reiz kommt erstmal ganz normal in mein Ohr. Mein Ohr kann den auch erstmal aufnehmen. Aber in der Verarbeitung läuft es dann eben nicht mehr neurotypisch. Und das sind dann genau solche Merkmale. Also man hat das Gefühl, irgendwie bin ich nicht sicher, ob mein Kind richtig hört. Das merkt man schon. Das sind so, ne, wo man es denkt, es hat jetzt das schon wieder nicht mitbekommen, die Anweisungen nicht gehört, die Ansage nicht verstanden. Dann ist es oft so, dass diese Kinder zur PET-Audiologie geschickt werden, Ohrenarzt, Ohrenärztin. Und dann soll nachgeschaut werden, weil man eben vermutet, dass vielleicht da irgendwie körperlich was vorliegen könnte. In der Regel findet man dann eben nichts und kommt dann im besten Fall irgendwann in diese Richtung, dass es eben an der Verarbeitung liegt. Und die kann sich dann eben genauso zeigen, ne? Dass man einfach mit den akustischen Reizen im Alltag schwieriger umgehen kann, gerade dann, wenn die Konzentration schon weg ist oder wenn viele Reize auf einmal kommen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Bei der Dyspraxie, das ist auch eine sehr unbekannte Form noch, ist es so, dass die eher so das, es gibt verschiedene Formen, aber die Form, die noch am bekanntesten ist, ist eine, die die motorischen Fähigkeiten betrifft. Mhm. Das sind Kinder, die sich zum Beispiel ungewöhnlich oft verschlucken, die ungewöhnlich oft stolpern, irgendwo gegenlaufen, die Schwierigkeiten haben, beim Anziehen, sich ein Brot zu schmieren, ne? So diese Dinge, die so den Alltag einfach ja mitbestimmen, so Alltagstätigkeiten. Mhm. Und das zu erkennen ist natürlich schwierig, weil das einfach ja eine lange Zeit auch einfach beobachtet wird, als manche Kinder früher, manche Kinder eben später, ne, sind so in ihrer Entwicklung individuell. Und ja, dann gibt es natürlich auch Charaktere, die einfach vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen tollpatschiger sind. Und sowas dann zu differenzieren und zu sagen, nee, hier liegt wirklich eine neurodivergente Form vor, die auch unterstützt werden kann und sollte von außen und eben auch, dann kommen wir auch noch bestimmt zu, schulisch berücksichtigt werden sollte, das kann dann dauern.
Dann gibt es ja noch die Kinder, die eine Lernschwäche haben, also sich besonders schwer tun mit dem Lesen, mit der Rechtschreibung oder vielleicht mit dem Rechnen. Das fällt wahrscheinlich auch vorrangig in der Schule auf. Was gibt es denn da für Zeichen, die sich dann bemerkbar machen oder vielleicht auch schon ja etwas früher, noch so im Kita-Alter?
Also wirklich feststellen kann man das eigentlich erst in Schule und auch viele Anlaufstellen, die das feststellen, werden das nicht vorher in Erwägung ziehen, sag ich mal. Selbst wenn man jetzt im Kindergarten schon merkt, dass vielleicht ein Kind sich noch ein bisschen schwer tut mit so Mengen und so diesem Abzählen, was im Kita-Alter jetzt auch nicht ungewöhnlich ist. Ne? Also es ist sowieso was, das da zu erkennen und zu differenzieren von, naja, ein Kind braucht einfach noch einen Moment, bis wir so an der Stufe sind, ist auch unglaublich schwierig. Und einfach, damit man da nicht zu früh in eine Angst oder Unsicherheit kommt, würde ich auch da, man kann immer alles beobachten und solche Beobachtungen auch festhalten, Aber bevor man da Schritte geht, würde ich dann auch wirklich warten, bis man in Schule ist, ja, und dann lieber da frühzeitig reagieren. In Schule zeigt sich, dass je nach Form, ob wir eben im Leserechtschreibprozess sind oder beim Rechnen, an unterschiedlichen Stellen. Im Rechnen ist es so, dass, also es gibt einfach auch Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis, die dazukommen. Also das Gedächtnis, was sich so kurzfristig was abspeichert. Und das müssen wir zum Beispiel für Rechenschritte können oder für das Abschreiben können oder ne, kurz ein Wort da mal kurz abspeichern. Und wenn es an der Stelle einfach eine gewisse Schwäche gibt, sozusagen, die gibt es in vielen neurodivergenten Formen, dann wird der Part schwierig. Beim Rechnen ist es so, dass sich die Zahlen ungewöhnlich lange drehen. Dass es total schwer fällt, eine Zahl einer Menge zuzuordnen. Also dass 5 die Menge 5 ist und dass ich diese Menge ganz variabel zerlegen kann in 2 und 3 und 1 und 4. Das ist einfach ganz, ganz lange sehr erschwert und muss viel, viel intensiver oft trainiert werden, als es im neurotypischen Kontext der Fall ist. Es kann eine Schwierigkeit auch in Bereichen geben wie dem Uhrenlesen. Viele Menschen mit Dyskalkulie haben bis ins Erwachsenenalter Schwierigkeiten damit, vor allen Dingen eine analoge Uhr zu lesen, weil sie in dieses System einfach nicht so gut reinfinden. Und das ja, ist ja noch nicht so lange bekannt an Schulen. Deswegen hat diese Form es im Nachteilsausgleich und auch an weiterführenden Schulen noch schwerer als die Lese-Rechtschreibschwäche, die zumindest schon deutlich länger so ein bisschen im Bewusstsein ist. Und da haben wir so Dinge wie im Leseprozess, dass Endungen verschluckt werden, dass Laute nicht mitgelesen werden, dass Laute vertauscht werden, dass diese Zuordnung von Buchstabe und Laut nicht langfristig abgespeichert werden kann. Dann große Schwierigkeit, in den Zeilen zu bleiben. Es ist ein sehr verzögerter Leseprozess. Das Lesen ist oft holprig und stockend. Mehrere Dinge gleichzeitig also lesen und dann auch noch betonen. Eine ganz hohe Fähigkeit ist extrem erschwert. Und bei den Buchstaben eben ähnlich. Auch da ist diese Zuordnung vom Buchstaben zu dem Laut, den ich höre, schwierig. Rechtschreibregeln verinnerlichen sich einfach, ich sage gern langsamer, denn diese Kinder können sich sehr wohl weiterentwickeln und können ganz viel lernen. Sie brauchen einfach mehr Unterstützung dabei und oft auch einfach mehr Entwicklungszeit, die sie halt schulisch leider nicht immer haben. Aber das wären so Dinge, die dann eben auffallen.
Ja, spannend, ich hatte das alles. dann lass uns mal über Diagnostik sprechen. Viele Eltern fragen sich erstmal, ob sie diesen Schritt der Diagnostik wirklich gehen sollten. Also ist eine Diagnose denn immer sinnvoll?
Mir fällt es natürlich schwer, bei irgendwas hundertprozentig Ja oder Nein zu sagen, aber tendenziell auf jeden Fall. Ich bin ja selbst spätdiagnostizierte Autistin mit ADHS und es ist keinesfalls so, dass wir sagen, na, wenn wir dieses mit der Diagnostik, wenn wir das lassen, dann hat sie das Label nicht, ne? Dann ist besser. Mhm. Kinder, die diese offizielle Antwort nicht bekommen, die suchen sich andere Antworten und die sind meist deutlich weniger fair.
Ja.
Für einen selbst als eine Autismusdiagnose, bei der man ja die Chance hat zu sagen, ja, es gibt Dinge, die fallen dir schwer und die wollen wir auch nicht kleinreden und da gucken wir, was wir machen können. Aber das bringt eben auch bestimmte Fähigkeiten mit sich und auf die gucken wir auch. Also da haben wir dann eine Chance quasi, dieses Kind in einem ausbalancierten Zugang zu dem aufwachsen zu lassen, was einfach so das eigene Gehirn macht. Und wenn ich diese offiziellen Antworten nicht habe, mit denen ich einfach ganz anders agieren kann, dann fangen andere Selbstzuschreibungen an. Ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin eine böse Person, weil mir eben das Deuten in der Gefühlslage anderer Menschen extrem schwer gefallen ist und ich dann natürlich immer wieder in Fettnäpfchen getreten bin, weil ich eine Situation anders interpretiert habe, als es der Fall war. Mhm. Und wenn du dann immer die Rückmeldung bekommst, sag mal, hä, wieso sagst du sowas? Was sagt man nicht? Ne? Und dann denkst du dir, oh Gott, was ist denn mit mir los? Ne? Warum sage ich sowas? Warum komme ich auf so Ideen? Ich meinte das doch gar nicht böse. Ich habe gedacht, ich wäre faul und diese Sachen kenne ich von vielen anderen, ne? weil bestimmte Dinge einfach nicht so geklappt haben, wie ich das wollte. Ich war extrem chaotisch und unordentlich. Ich habe Dinge nicht alleine hingekriegt. Ich war manchmal so wütend und konnte mir diese Wut nicht erklären. Ich hatte einfach gar keine Erklärung dafür und wenn man dann eben nichts an die Hand bekommt, dann sucht man sich selber Antworten und Label und Schubladen. Und die sind dann faul, böse, unkonzentriert, unfähig, dumm. Ne? All diese Dinge, die man sich zuschreibt, kleiner Einschub, das sollte nicht unbedingt eine negative Zuschreibung sein. Ne? Das lernen wir ja gerade, dass so Worte wie dumm nicht eine negative Zuschreibung sein sollten. Ja. Aber im damaligen Kontext waren sie das einfach und sind sie auch von außen leider immer noch. Ja. Und die wieder aus so einem System rauszukriegen, das in ein Selbstbild zu formen, das ein bisschen positiver ist, das ist nachher im Erwachsenenalter eine riesige Aufgabe. Und darum, ja, wenn wirklich, wirklich ein langfristiger Verdacht besteht, dass eine neurodivergente Form vorliegen könnte, bin ich eigentlich deutlich pro Antworten.
Mhm. Und was wäre ein guter Zeitpunkt und was erwartet Eltern dann und die Kinder natürlich auch genau?
Also ein guter Zeitpunkt, klar, ne? Es ist immer ein bisschen je nach Form, ne? Wir haben ja schon gehört, manche Sachen tauchen einfach erst in Schule auf. Da kann ich ja nicht sagen, das machen wir mit 4, sondern das ist dann im Kontext Schule wichtig. Andere Formen tauchen deutlich früher auf. Und tendenziell würde ich sagen, wenn sich eine Vermutung langfristig hält, dann lieber früher als später. Denn es ist gar nicht gesagt, dass, wenn wir uns dafür entscheiden, wir dann einen Platz bekommen. Die Wartelisten sind unendlich lang. Man wartet mittlerweile im Schnitt mindestens ein Jahr auf so einen Platz. Manchmal hat man das Glück und man rutscht irgendwie früher rein. Aber so das, was ich mitbekomme, ist in der Regel jetzt ein Jahr, teilweise länger, teilweise 2 Jahre, bis so ein Diagnoseprozess dann ja auch abgeschlossen ist. Ne? Man hat ja dann auch noch einen gewissen Prozesszeitraum. Und da geht schon ganz schön viel Zeit ins Land nochmal, bevor man dann wirklich am Ende irgendwie eine Antwort hat. Deswegen lieber ein bisschen früher, wann man so innerlich den Moment hat zu sagen, jetzt gehe ich los. Das ist schwierig. Was ich immer raten würde, ist, früh in den Austausch zu gehen mit vertrauten Personen, bei denen man weiß, ich werde auch ernst genommen und gehört. Im besten Fall ist das die Partnerin, ist das der Partner, und das andere Elternteil des Kindes, mit dem man da gut in den Austausch gehen kann. Und das sollte man auch früh tun. Meistens ist es nämlich so, dass nur eine Person diesen Prozess im Kopf schon die ganze Zeit irgendwie 100 Schritte weitergeht, ohne die andere Person mitzunehmen. Und in dem Moment, wo die eine Person, meist die mit der erhöhten Care-Arbeit, sagt, so, jetzt irgendwie brauchen wir jetzt hier was, ist die andere noch überhaupt nicht an dem Punkt und zieht vielleicht gar nicht so mit. Also Austausch ist ganz wichtig. Anderes Elternteil, Partnerin, Partner mitnehmen, vertraute FreundInnen mitnehmen auf dem Prozess, früh mit der Kinderärztin, dem Kinderarzt sprechen. Nicht so sehr lang mit sich selber rumschleppen, weil dann kriegt man von allen Seiten so ein bisschen Input. Manches kann man gut annehmen, manches sorgt dafür, dass man vielleicht auch nochmal einen Moment wartet. Das kann gut sein. Aber ich würde da diesen Prozess nicht allzu sehr alleine mit mir ausmachen, weil das in der Regel dafür dann, also wenn ich das teile, dafür sorgt, dass ich ein Bild kriege, das mich schon irgendwann an den Punkt bringt, zu sagen, ich glaube, jetzt schauen wir mal nach. Wenn es nicht, es gibt, also das wird immer so geraten, dass ein Pro-Tipp an der Stelle. Es gibt so ein gewisses Fenster, bis wohin Kinder sich sehr, sehr authentisch zeigen. Das ist eher früh. Und dann gibt es wieder so, es wird meist so gesagt, im Vorschulzeitraum und so die erste Zeit in Grundschule, wo die anfangen, Dinge so ein bisschen zu maskieren oder stärker zu maskieren, sag ich mal. Das ist oft gar nicht so ein günstiger Zeitraum für eine Diagnose. Letztendlich haben wir nicht den Luxus, uns das immer auszusuchen. Ja. Und meist wird es dann wieder deutlicher, wenn die Schulprobleme zunehmen. Ne? Also das kann man mal so ein bisschen mitschicken. Also manchmal ist es wirklich ganz gut, frühzeitig zumindest aktiv zu werden. Einfach, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Kinder sich noch recht authentisch zeigen, wenn denn eben da schon Auffälligkeiten sind.
Okay. Und wie läuft denn so eine Diagnostik überhaupt ab? Oder ja, erstmal auch, wohin kann man sich denn wenden?
Der klassische Fall ist eigentlich die kinderärztliche Praxis. Im besten Fall ist man da wirklich schon eine Weile im Austausch, im vertrauensvollen Austausch. Ich weiß, das ist nicht immer der Fall, aber das ist so der beste Fall. wenn wir da überhaupt nicht ernst genommen werden und die Möglichkeit haben, uns eine Zweitmeinung einzuholen oder vielleicht auch zu wechseln, dann darf man das durchaus in Erwägung ziehen. Die würden dann, wenn man jetzt zum Beispiel gesetzlich versichert ist, eine Überweisung an eine diagnostizierende Stelle ausstellen. Das kann das SPZ sein und Sonderpädiatrisches Zentrum, ein schwieriges Wort. Das hat vereint unter einem Dach zum Beispiel Fachärztinnen für Kinderpsychiatrie, die das diagnostizieren können, PsychologInnen, die das diagnostizieren können. Manchmal sind die auch in Einzelpraxen, an die kann man sich wenden. Es gibt im Bereich zum Beispiel der Dyslexie auch Institute, die das dann anbieten zu testen. Da muss man aber ein bisschen gucken, wer genau testet das. Möglichst wirklich KinderpsychologInnen oder eben die besagten FachärztInnen. Einfach damit wir auf sicherer Seite sind, was das Anerkennen der Diagnose angeht. Gerade im schulischen Raum wichtig. Und dann würde man sich dort eben melden und einen Termin ausmachen, der dann eine ganze Weile dauern kann. Was in der Zeit schon auch passieren kann, wenn man jetzt merkt, oh, unsere kinderärztliche Praxis spielt nicht so mit. Vielleicht erst mal gucken, dass man sich, so war es zum Beispiel bei uns der Fall, also unsere kinderärztliche Praxis hat mitgespielt, aber wir haben halt da auch gedacht, wir fangen mal mit einer therapeutischen Begleitung an. Die geht nämlich schon vor Diagnose und manchmal hilft es, wenn dann eben noch ein therapeutischer Kontext da drauf schaut, um bestimmte elterliche Vermutungen nochmal zu stärken, zu sagen, ja, doch, das sehen wir hier auch. Dann haben wir auch noch mal mehr in der Hand, vielleicht um die kinderärztliche Praxis zu überzeugen und wissen auch noch mal ein bisschen mehr, wo es so hingehen könnte. Also das kann dann schon parallel laufen zum Beispiel. Und genau, dann würde man irgendwann einen ersten Termin dort bekommen, im besten Fall. Und der ist dann so eine klassische Anamnese. Ne? Warum ist man dort? Man darf ein bisschen schildern. Überlegt euch vorher gut, wie ihr dort kommuniziert, schreibt euch das auf, weil in so einer Situation sitzt man oft da, wir haben dies und das und jenes, aber vielleicht weiß man auch in der Aufregung gar nicht so richtig, ja, wie man das alles zusammenfassen soll. Ja. Genau, also unbedingt aufschreiben, so ein Termin ist auch ganz wertvoll, um beide Elternteile im besten Fall, wenn dann eben beide da mitziehen, zusammen mal abzuholen und auf, ja, vielleicht ein ähnliches Level zu bringen. Vielleicht ist eine Person noch ein bisschen zögerlicher. Die darf dann eben da auch Fragen stellen und sagen, oh, ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier ein guter Prozess ist. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher. Ne? Also das da ruhig auch ansprechen. Genau dafür ist so ein erstes Gespräch da. Und meist wird dann dort auch, also bei uns war es so, dass auch nochmal, wir waren im SPZ, da hat dann auch nochmal ein Kinderarzt geschaut, ist es hier eine körperliche Geschichte oder ist es eben nicht körperlich, dann gucken wir weiter. Und der hat auch nochmal gesagt, okay, wir werden den Diagnoseprozess in diese und diese Richtung bestreiten. Und dann geht das los, besteht oft aus mehreren Terminen, in denen die Kinder unterschiedliche Tests durchlaufen, die aber sehr spielerisch erfolgen. Im besten Fall werden die Kinder da auch gut mitgenommen. Und wir Eltern sind dabei, sind nicht dabei, das ist ein bisschen unterschiedlich, füllen Fragebogen aus. Das macht auch oft die Kita oder die Schule, je nachdem. Das kommt dann dazu. Und aus diesem ganzen Gespräch, Beobachtung, Testung und so weiter wird am Ende dann eine Diagnose erstellt oder eben auch nicht.
Gibt es denn Dinge, die wir Eltern beachten sollten? Also ich stelle mir jetzt beispielsweise gerade die Frage, wie spreche ich denn mit meinem Kind darüber, was da gerade passiert?
Ich würde immer vom Kind ausgehen. Wenn ich natürlich sehr, sehr, sehr früh teste, dann hat mein Kind vielleicht noch nicht unbedingt in Anführungsstrichen ein Problembewusstsein entwickelt für Dinge, die ihm schwerer fallen. Das ist in meiner Erfahrung so im Austausch mit vielen Eltern so, dass meist an einem Punkt getestet wird, wo auch Kinder schon merken, das mache ich irgendwie anders als andere. Oder das hier fällt mir deutlich schwerer als anderen. Oder ich merke, dass bestimmte Anforderungen, die an mich gestellt werden, die ja auch schon in Kita gestellt werden, selber Matschehose anziehen irgendwie und es will einfach alles nicht klappen, das merken die oft schon selbst. Und mal darüber zu sprechen, hey, gibt's Dinge, bei denen du dir wünschen würdest, dass die schon ein bisschen besser klappen oder wo du sagst, oh, das würde ich eigentlich total gerne können. Manchmal kommt da oder sehr häufig kommt da was und von dort aus kann man dann weitergehen, ne? Und da auch Dinge, die einfach schon gut klappen. Und dann kann man sich Bilderbücher angucken zu den Formen, die man vermutet. Es gibt viele Serien und Maussendungen zum Beispiel auch zu bestimmten Formen. Wir hatten das Riesenglück, dass zu dem Zeitpunkt, als die Diagnostik bei uns so losging, kam eine Maussendung zu einer bestimmten neurodivergenten Form raus. Und wir waren damals, also war ich auch echt am Überlegen, okay, wie erkläre ich jetzt diesen Prozess, ohne dass das zu defizitär klingt? Da stimmt was nicht, deswegen gehen wir da jetzt hin. Und dann haben wir das geguckt, weil wir einfach immer die Sendung mit der Maus schauen. Und dann sagte mein Kind am Ende dieser Folge, Mama, ich glaube, das habe ich auch. Und ich dachte, ich konnte mein Glück gar nicht fassen, dass da quasi so diese Gesprächssteilvorlage lag und es wurde ja auf sehr gute Weise dort präsentiert. Und dann konnten wir darüber sprechen und sagen, ja, genau, das ist was, was wir auch tatsächlich schon uns mal überlegt haben. Und das Gute ist, man kann das nachschauen lassen, weil es ganz wichtig ist, dass man weiß, was so mit einem los ist und wo man vielleicht Unterstützung braucht, was gut klappt, was man weiter so machen kann wie bisher. Und dazu gehen wir jetzt an die und die Stelle und da kann man das richtig herausfinden. Da wird richtig geforscht, ob das denn so ist oder nicht. Und dann war unser Kind damit völlig fein. Also sich auch solche Hilfsmittel zu nehmen in Form von Kinderbüchern, Sendungen, manchmal auch wirklich Erklärbüchern, kurzen Erklärfilmchen, einfach um so einen Gesprächspunkt zu haben, wenn einem das selber schwerfällt. Und immer so unter diesem, wir wollen einfach mal rausfinden, was ist, was dich gut unterstützt, was du brauchst, wie dein Gehirn funktioniert. Das kann man alles je nach Alter ganz gut erklären. Und wenn wir da eine Antwort haben, dann wissen wir, wie wir unterstützen können. Wir wissen auch, was richtig gut klappt. Und dann können wir zusammen weitergucken und einfach wirklich transparent an der Erfahrungswelt der Kinder in diesem Prozess mitnehmen. Und wenn man klassischerweise im Schulkontext startet, haben Kinder leider schon sehr, sehr stark auf der Kappe, was nicht so einfach ist. Und dann kann man das wirklich genauso framen und sagen, okay, dann wird es höchste Zeit, dass wir es dir ein bisschen leichter machen, weil das ist ja total unfair, dass bestimmte Dinge für dich schwer sind. Und dazu müssen wir aber erstmal wissen, was du da brauchst und wie dein Gehirn so funktioniert, wie der Computer da oben so arbeitet.
Ja, cool. Ich weiß, dass sich einige Eltern fragen von neurodivergenten Kindern, ob sie Schuld haben an der Andersartigkeit ihres Kindes. Was sagst du denen denn?
Ich habe, glaube ich, noch nie Eltern getroffen, die nicht mit massiven Schuldgefühlen zu tun hatten. Und schon völlig frei davon waren, zu sagen, oh, oder war es doch, weil ich ja schon ziemlich lange gestillt habe, war ich vielleicht doch zu liebevoll. Es gibt viele, viele Schuld. Ja, also das ist wirklich eine Tendenz, die ich sehr, sehr stark merke, dass so dieses beziehungsorientierte Begleiten sehr in Frage gestellt wird, weil das zu solchen Dingen dann irgendwie führt. Ne? Hätte ich härter durchgreifen müssen, dann wären vielleicht jetzt manche Dinge besser eingeübt oder was auch immer. Also es gibt wirklich massive Schuldgefühle, die man sich machen kann. Und nicht zuletzt auch, weil die Kommentare von außen oft so aussehen. Ne? Na, du musst dem Kind halt auch mal ein bisschen was zu essen anbieten. Ne? Also das ist ja schon auch elterliches Vorbild, was wir da auf den Tisch packen. Ja, und sich davon immer so abzuschirmen und frei zu machen. Ne? Wer schafft das schon? Man hat ja sowieso schon manchmal so ein diffuses Schuldgefühl als Eltern. Und wenn das von außen dann auch noch befeuert wird, dann ist klar, dass dieser Rucksack riesig groß wird. Und dazu ganz klar, wir tragen nicht Schuld an der Neurodivergenz unserer Kinder. Und das ist auch wirklich erforscht. Der Hauptfaktor, wobei jetzt muss ich, also ich würde das Wort Schuld nicht verwenden, aber der Hauptfaktor ist ein genetischer Faktor. Also in meinem Fall werde ich sicherlich dabei eine Rolle gespielt haben, dass meine Kinder jetzt neurodivergent sind. Klar, ne? Ja. Genetik und so weiter. Aber ich habe meinen Kindern ihre Neurodivergenz nicht anerzogen durch elterliches Fehlverhalten. Das ist einfach wirklich gut erforscht. Neurodivergenz ist kein Erziehungsfehler. Erstens steckt da schon wieder sowas Negatives drin. Oh nein, jetzt habe ich dafür gesorgt, dass mein Kind ADHS hat. Erstmal ist es nicht per se etwas Schlimmes, ADHS zu haben. Und zweitens haben wir nicht dafür gesorgt. Was sehr wohl so ist, ist, dass wir natürlich mit unserem elterlichen Verhalten Einfluss nehmen auf die Entwicklung eines Kindes. Und wenn alles, was wir tun, gar keinen Einfluss hätte, na dann gute Nacht. Es ist ja irgendwie schon schön, dass wir in dem, was wir tun, auch einen im besten Fall positiven Effekt auf die Entwicklung unserer Kinder haben. Und genauso ist es auch. Wir können Umgebungen schaffen und eine Begleitung uns aneignen, die einfach förderlich ist, die Strategien vermittelt, die das Selbstbild stärkt, indem ich mein Kind erstmal so annehme, wie es ist und indem ich zu Hause ein Umfeld schaffe, in dem Dinge unterstützt werden, die schwierig sind, in dem Raum für Stärken ist, für individuelle kreative Austobemomente. Das kann ich alles tun. Es ist auch klar, dass wenn ich all das nicht tue, dass ich natürlich nicht unbedingt einen förderlichen Einfluss auf diese Entwicklung habe und Kinder im neurodivergenten Kontext darunter besonders leiden, weil sie so sehr darauf angewiesen sind, dass von außen ein gewisses Fahrwasser da ist, das sie so mitträgt. Also Einfluss nehmen kann ich, aber ich habe die nicht anerzogen. Mein Kind hat nicht ADHS, weil ich es, als es 3 war, einmal vor eine Folge irgendwas gesetzt habe. Das zum Beispiel ist auch so ein Ding. Und mein Kind ist auch nicht sehr ausgewählt in seinem Essverhalten, weil ich nicht jeden Tag die Insta-taugliche Gemüseplatte hingeschnitzt habe. Also das ist einfach nicht der Fall.
Ich würde gerne noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was Kinder, die neurodivergent sind, dann so im Alltag brauchen. Also du hast ja schon gesagt, häufig ist auch das Selbstwertgefühl so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, einfach weil die ganz häufig aus dem Umfeld das Signal bekommen, ja, irgendwas ist mit dir komisch. Die ecken ja auch deutlich häufiger an als neurotypische Kinder. Wie schaffen wir es denn, das Selbstwertgefühl zu stärken und die Kinder im Alltag besonders gut zu unterstützen?
Bei uns war es so, dass wir den Satz mitbekommen haben, der prägt mich bis heute sehr, verabschieden Sie sich vom Selbstverständlichen. Und darin steckt ein bisschen, lassen Sie sich auf das ein, was zu Hause wichtig ist, was für Sie und Ihre Familie funktioniert und lösen Sie sich dabei von Vergleichen, ne, mit anderen Familien oder irgendeiner Bilderbuchvorstellung, die man im Kopf hat, weil man so geprägt worden ist beispielsweise. Und ich glaube, das setzt ein ganz gutes Setting in dieser Alltagsunterstützung. Annehmen, 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 annehmen. Mhm. Das heißt nicht, dass wir immer alles bis über unsere eigenen Grenzen hinweg aushalten müssen. Das ist damit nicht gemeint. Wir dürfen uns auch als Eltern sehr wohl Unterstützung suchen. Wir dürfen auch das mal unfassbar anstrengend finden. Es ist eine große, große Aufgabe. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich nehme das jetzt hier mal an und guck, wie wir alle bei Nerven, Kräften und Verstand bleiben in diesem Kontext, versus ich versuche schon mal die Grundlage irgendwie anders zu formen und mein Kind soll jetzt aber eine Jeans anziehen, weil das macht man ja so. Oder mein Kind soll jetzt auf diesen 80. Geburtstag arbeiten, der feinen Garderobe, weil das macht man halt einfach so. Sondern zu sagen, ich nehme an, dass mein Kind mit solchen Klamottendingern nicht so viel anfangen kann und wir gucken, wie ich meinem Kind da gut entgegenkommen kann. Zum Beispiel ist das bei einem meiner Kinder der Fall, sich anziehen für eine Feier. Also wenn dieses Kind weiß, man muss sich jetzt schick anziehen,
Albtraum.
Sofortige, geht nicht, funktioniert ja nicht. Das ist alles steif, das ist Stoffe, das sind Stoffe, die dieses Kind sonst nicht kennt. Knöpfe, Nähte, und dann auch noch so diese Komponente von, das macht man pro forma, ne, Kinder? Ja. Dafür liebe ich sie sehr. Neurodivergente Kinder haben den besten Bullshit-Detektor, den es so gibt. Zu sagen, okay, ich kann einer Veranstaltung einen gewissen Respekt zollen. Meinetwegen nehmen wir jetzt mal den traurigen Anlass einer Beerdigung. Dann kann man schon sagen, es ist einfach Brauch und es hat etwas damit zu tun, eine gewisse Ehrfurcht zu haben, wenn man sich dunkel anzieht. ne? Weil das hat was mit Trauer zu tun und das kann man ja Kindern gut erklären, aber es muss dann eben nicht der schwarze Anzug sein, sondern es kann eben auch eine dunkle Jogginghose und ein dunkles T-Shirt sein, sodass man dann da irgendwie Kompromisse findet und so machen wir das auch. Mal wieder muss man sich dann ein bisschen gegen Kommentare von außen wappnen, aber ich spiele ja im Team von meinem Kind und nicht im Team von Onkel Herbert. Und von daher, da muss man sich ein bisschen Fell wachsen lassen in diese Richtung. Ne? Aber das zum Beispiel, indem wir annehmen, den Alltag so gestalten, nicht auf bestimmten Dingen bestehen und dann gucken, wie finden wir hier gute Kompromisse? Okay, Zähneputzen ist für zum Beispiel Kinder im Autismus-Spektrum wirklich eine extreme sensorische Herausforderung. Also mache ich diese Situation so leicht wie irgendwie möglich. Bei uns ist dann die Pokémon-App an. Das ist mir völlig schnurzpiep. Hauptsache, also ich kann nicht 10, 11, 12 Jahre lang im stetigen Kampf, im täglichen Kampf die Beziehung zu meinem Kind riskieren. Dann mache ich das da halt an. Das Kind putzt freudig Zähne, fängt dann sein Pokémon, macht das Ding wieder aus und fertig. Und ne, also sich da einfach zu sagen, gut, wenn das jetzt so ist, dann ist es so. Oder wir müssen eine Mahlzeit, wenn das sensorisch heute nicht klappt, nicht alle zusammen am Tisch einnehmen. Wenn ein Kind sagt, ich brauche meine Ruhe, ich nehme jetzt meinen Teller mit. Und wenn das auch schon ein 6-jähriges Kind sagt und nicht eben eine 13-jährige Jugendliche beispielsweise, sondern auch schon mit 6 sagt, ich will jetzt hier aber nicht sitzen, ich kriege gar nichts runter, ist mir alles zu laut. Dann okay, dann essen wir, dann ist das eine Kind halt im Zimmer und ist damit aber völlig happy und glücklich. Und ich verabschiede mich von diesem komischen Katalogbild eines gemeinsamen Essens. Also wenn ich solche Dinge, wenn ich mich einlasse auf das, was zu Hause gut klappt, dann habe ich einerseits eine super Alltagsunterstützung und zweitens macht das auch was mit dem Selbstbild, weil ich weiß, okay, zu Hause ist irgendwie Safe Space. Zu Hause ist es okay, dass ich Rückzug beim Essen brauche. Während zum Beispiel in der Schule müssen halt alle in dieser halben Stunde da in die Kantine das irgendwie essen und so, da komme ich nicht raus. Aber zu Hause sehr wohl. Und das ist ein wichtiges Gegengewicht, sage ich mal. Und schafft da eine ganz wichtige Balance. Und wenn ich das Selbstbild zusätzlich noch weiter stärken will, neben dem Annehmen und dem Schaffen von einem sicheren Raum, dann dadurch, dass ich Spezialinteressen zum Beispiel Raum gebe, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mein Spezialinteresse ist und vielleicht nach außen auch total banal wirken mag, ne, dass sich ein Kind mit bestimmten Dingen befasst. Aber dafür selbst ein Interesse zu zeigen, hey, was machst du denn da? Ach, erzähl doch mal. Das ist die Love Language von neurodivergenten Kindern. Ne? Sich für das interessieren oder zumindest offen zu sein für dieses Interesse an bestimmten Themen und sich das wirklich auch mal anhören und angucken, selbst wenn es jetzt nicht dem eigenen Geschmack entspricht. Oh, damit machen wir ganz, ganz viel.
Und wir lernen auch ganz viel. Ich kenne jetzt alle Flaggen auswendig.
Sehr gut. Ja.
Du hast vorhin schon gesagt, dass häufig auch Emotionen bei neurodivergenten Kindern besonders ausgeprägt sind. Wie kann man das denn liebevoll begleiten?
Ich habe ja schon gesagt, dass Genetik so eine Rolle spielt und ich finde, es ist ja ohnehin für heutige Eltern schon eine riesige Aufgabe, Emotionen zu begleiten, wenn man selbst es vielleicht aufgrund der früheren Erziehung nie richtig gelernt hat. Ja. Also sich da auch mal kurz klar machen, vor welcher Aufgabe wir da prinzipiell stehen. Und wenn man dann selber auch noch neurodivergent ist und sowieso selber auch vielleicht eine gewisse Regulationsschwäche mitbringt, dann ist das wirklich eine Mammutaufgabe. Das muss man einfach so sagen. Ja, es gibt, man muss so ein bisschen unterscheiden, ne? Sind es so die täglichen Gefühlsdinge, die wir so begleiten? Oder bewegen wir uns in neurodivergenten Kontexten auch schon in stärkeren Herausforderungen wie so eine Meltdown, der im Autismus-Spektrum vorkommen kann, der nichts zu tun hat mit einem kleinen Gefühlsausbruch oder einem Wutanfall, sondern wirklich mit richtigen Kontrollverlust für das Kind zu tun hat. Und ja, wie begleiten wir das? So authentisch wie irgendwie möglich. Das ist immer das eine, was wir ganz oft oder was ganz oft Eltern neurodivergenter Kinder ein bisschen vor Herausforderungen stellt, weil wir haben ja mittlerweile viele tolle Ratgeber und Bücher. Also seid ihr ganz vorn mit dabei, wie wir da auf Augenhöhe gehen können mit Kindern, wie wir Gefühle verbalisieren können, wie wir daneben sitzen können, wie wir die Arme offen halten können, wenn ein Kind dann aus dieser Emotion wieder ein bisschen aufgewacht ist und Trost braucht. Wir können Vorbild sein und selber zeigen, wie wir damit umgehen, wenn was nicht so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir können Gefühle zulassen. Ne? All diese Dinge wissen wir, dass wir eben nicht sagen, jetzt stell dich nicht so an, ne? Oder war doch gar nicht schlimm oder jetzt steh halt wieder auf oder was hast du schon wieder? Sondern erstmal sagen, alle Gefühle sind okay, die dürfen raus. Wir können Dinge anbieten, um einen Kanal für eine Wut zu schaffen. Beispielsweise, wir können an uns arbeiten, um das ein bisschen besser auszuhalten. Und da kann man sich ja sehr belesen. Und dann ist es manchmal so, dass wir dann in diesen neurodivergenten Bereich kommen. Und wir wollen halt mit diesen Sätzen, die in diesen Büchern stehen, loslegen. Und das Kind hält sich die Ohren zu und sagt, la, 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 will ich gar nicht hören. Das ist so ein bisschen die zusätzliche Schwierigkeit. Ansonsten gilt für diese Kinder genau das Gleiche wie für neurotypische Kinder, wie ich es gerade gesagt habe. Gefühle nicht kleinreden, die zulassen. Dinge anbieten oder abwarten und da sein, wenn der Moment sich etwas beruhigt hat. Reflektieren, Gefühle benennen und so weiter und so fort. Und dann kommt hier dazu, dass wir das so authentisch wie möglich machen. Die Kinder merken sofort, wenn wir so einen Satz aus einem Buch haben. Und das ist so gemein, weil irgendwo müssen wir es auch herbekommen. Ne? Also sich da jetzt auch nicht zu viel Druck machen. Aber ich erzähle zum Beispiel ganz viel dann von mir. Boah, ich kenne das, das ging mir als Kind. Ich kann dich so verstehen mit meinem ältesten Kind zum Beispiel. Ich bin auch die älteste von insgesamt 5 Kindern. Und bestimmte unfaire Dinge kann ich so gut verstehen. Und ich kann dann wirklich sagen, weißt du was? Ich verstehe dich so gut. Boah, war ich damals wütend, wenn sowas passiert ist. Und das ist total authentisch. Ne? Ich docke an. Ich kann meinem Kind auch erklären, dass ich eben mich darum bemühe, aber vielleicht jetzt für irgendeine Situation keine andere Lösung gefunden habe. Und ne, dann kann ich in ein Gespräch gehen. Aber möglichst authentisch beginnen. Ne? Also nicht nur den Satz Copy-Paste aus irgendeinem Buch nehmen, sondern wirklich einfach so authentisch wie möglich. Oder die Spezialwelt der Kinder nutzen. Eins meiner Kinder, Riesen-Pokémon-Fan. Und wenn es dann zu Frust kam, weil bestimmte Dinge nicht so schnell geklappt haben, wie sie sollten, dann konnten wir super damit arbeiten, zu sagen, du hast doch neulich da dein eines Pokémon trainiert und weißt du noch, wie oft du das versuchen musstest, bis das geklappt hat? Weil in so einem Kontext von, darauf habe ich jetzt Bock, das ist mein Spezialinteresse, war ein gewisses Durchhaltevermögen da. Ja. Und dann kann ich sagen, erinnerst du dich an die Situation? Ja. Genau das ist jetzt hier auch der Fall. Du musst jetzt ein paar Mal trainieren und dann funktioniert es. Ne? Also irgendwie so Beispiele wählen, die das Kind dann auch wirklich nachvollziehen kann, die andocken in dem, was, womit sich das Kind beschäftigt. Das ist so ein bisschen der Spezialteil, der zu der sonstigen Gefühlsbegleitung dazu kommt.
Ja, ich finde ja Pokémon total pädagogisch wertvoll. Die Kinder bewegen sich, die zeigen Ausdauer. Also du kannst dein Kind gern zu mir schicken, dann können wir schön Pokémon tauschen und miteinander kämpfen.
Oh, ich mag das ja selber auch sehr, sehr, sehr gerne. Ne? Und gerade so dieses, man muss an manchen Dingen ganz doll dranbleiben und durchhalten und die trainieren und so. Das hilft in gerade diesem schulischen Frustrationsmomenten zumindest mal als Brücke ganz gut.
Ja, total. Das ist ein guter Ausgleich auch für mich, weil der Alltag ist ja doch relativ stressig. Du hast schon gesagt, die Begleitung von neurodivergenten Kindern ist teilweise wirklich anstrengend und bringt uns natürlich auch schnell an Grenzen. Hast du denn so ein paar Ideen, wie wir uns Hilfe von außen holen können?
Einmal natürlich im therapeutischen Kontext. Es gibt ganz klassische therapeutische Felder für neurodivergente Kinder. Das kann die Lerntherapie sein, das kann eine Ergotherapie sein, eine Logopädie sein. Verhaltenstherapie ist sehr gut erforscht, sage ich mal, in diesem Kontext. Gerade wenn es um schon sehr eingeschliffene Muster geht, kann das ein ganz toller Ansatz sein. Eine Kinder- oder Jugendpsychotherapeutische Begleitung, wenn das Selbstbild schon sehr gelitten hat. Das ist einmal dieser ganze Block, den wir auf der Seite haben. Und da nochmal ganz wichtig, das geht auch in den meisten Fällen schon ohne Diagnose. Also wir brauchen nicht erst die gesicherte Diagnose, bis wir solche Dinge in Anspruch nehmen können. Wir brauchen oft die Überweisung. Das ist so das Kleine. Aber an der Stelle, bei der Ergotherapie zum Beispiel, brauchen wir das. Also auch da wieder frühzeitig die kinderärztliche Praxis auf die eigene Seite holen. Aber manche Angebote gehen auch selbst ohne Überweisung. Also meine Schwiegermama ist ja Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Immer noch ein super Job für eine Schwiegermama. Und wir hatten gerade wieder das Thema und da darf man sich auch melden ohne eine Überweisung. Ne? Da ist es so, dass man dann natürlich, also wird dann ein Bericht geschrieben und der wird an die Krankenkasse gegeben und so weiter. Und dann läuft dieser Prozess. Aber das kann ich auch einfach wirklich selbstständig versuchen anzustoßen. Ne? Und Platzmangel ist so das Stichwort an der Stelle. Aber diesen ganzen Komplex haben wir und den dürfen wir, so weit wie das Angebot in Deutschland gerade reicht, auch nutzen. Also das wäre ein Pfeiler. Ein weiterer Pfeiler ist, sich natürlich familiär Unterstützung zu suchen. Meist ist Betreuung von außen nicht so ganz einfach mit neurodivergenten Kindern. Aber vielleicht gibt es eine Oma, die einen tollen Bezug aufbauen konnte. Das ist bei uns so der Anker. Also Babysitten und so fällt einfach raus. Es funktioniert nicht. Aber diese Oma, die leider ein bisschen weiter weg wohnt, wenn die da ist, dann nehmen wir das nicht einfach nur so schön hin, dass sie da ist und freuen uns, sondern mein Mann und ich gucken dann sehr genau, okay, wann und wo gehen wir dann kurz raus aus der Situation, wenn die Oma da ist, das dann wirklich auch ganz bewusst zu nutzen und sich auch zu überlegen, wofür. Zum Beispiel dafür zu nutzen, mal mit den Geschwisterkindern was zu machen, die auch vor Herausforderungen stehen, wenn jetzt nur ein Kind in der Familie neurodivergent ist. Oder eben als Paar was zu machen, alleine was zu machen, wie auch immer. Das nicht nur so, ne, so ist dann die Situation, sondern die dann wirklich bewusst zu planen und zu nutzen. Das machen wir ganz, ganz bewusst an der Stelle. Gucken, kann ich mich irgendwie unterstützen? Zum Beispiel, also das ist jetzt in meiner privilegierten Situation möglich. Wir nutzen einen Einkaufsservice, ne? Also gibt ja diverse Lieferdienste, einen davon nutzen wir halt. Dadurch erspare ich mir die Situation, selbst als neurodivergente Person oder eben der Papa einkaufen gehen zu müssen, am besten noch mit irgendeinem Kind, dass das auch irgendwie schon gar nicht mehr hinkriegt. Also das sind so kleine Alltagsmöglichkeiten, die man sich suchen kann. Vielleicht hat man eine vertraute andere Familie, mit der man sich dann treffen kann, um mal quatschen zu können und sich mitteilen zu können. Wir können selber auch uns therapeutische Unterstützung suchen als Eltern. Das sind alles so Dinge, die möglich sind. Wir können zur Familienhilfe gehen, wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir brauchen hier von außen auch nochmal eine Unterstützung in unserem Familiengeflecht irgendwie. Keine Scheu vor Medien, ne? Natürlich sinnvoller Medieneinsatz, das ist klar, verantwortungsbewusster Medieneinsatz, aber den auch wirklich sinnvoll zur Entlastung nutzen. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwie vor irgendwas setzen und Ruhe haben, ne? Auch das völlig legitim mal, aber zum Beispiel ist eins meiner Kinder ganz, ganz kreativ im Basteln und dann sitzt es vor YouTube-Videos und macht das nach und ist einfach damit eine Stunde beschäftigt, die mir ein bisschen Luft verschafft. Mhm. Ne? Und all diese Dinge zu nutzen, sind so ganz wichtige Alltagsunterstützung und vor allen Dingen sich auch echt offene Ohren suchen. Ne? Nicht alles mit sich selber rumtragen und das kann der Partner, Partnerin, ne? Elternteile sein, Freundinnen sein. Das wären so Dinge, die wichtig sind. Und Noise Cancelling Kopfhörer.
Ja. Super. Grundsätzlich gut.
Jetzt stellt sich mir als Lehrerin die Frage, ob ich die Eltern ansprechen sollte, wenn mir auffällt, dass das Kind vielleicht neurodivergent sein könnte.
Unbedingt. Das ist was ich definitiv anders mache als zu dem Zeitpunkt meines Berufsbeginns sozusagen. Damals hatte ich noch so diesen Anspruch. Ich habe dann schon also man merkt einfach im Klassenkontext, gerade wenn man jetzt eine Lehrkraft ist, die doch ein bisschen genauer hinschaut, merkt man ja schon so mit der Zeit, hier gucke ich mal genauer hin, hier schaue ich mal genauer drauf und hat vielleicht auch so Vermutungen. Und ich habe dann immer den Anspruch gehabt, oh, das schaffe ich jetzt alleine. Ich bin die, die dieses Kind rettet, sozusagen. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen mein Pathos irgendwie, auch bis heute. Aber ich habe den definitiv ausdifferenziert. Es geht nämlich nicht darum, dieses Kind allein zu retten. Es geht sowieso nicht darum, das Kind zu retten. Aber dieses, ich mache das allein und ich werde die Person, die den Unterschied macht. Ich habe deswegen Eltern recht spät eingebunden. Und je nachdem, wie doll sich Eltern schon selbst mit dem Gedanken von Neurodivergenz beschäftigt haben, kann das ein bisschen nach hinten losgehen. Wenn Eltern selber schon sehr weit an dem Punkt sind, dann braucht es oft nur noch diesen kleinen Anschubs. Dann sind sie fast eher dankbar, dass jemand auch sagt, oh Mensch, dass sie das sagen, wir überlegen schon so lange, na dann ist jetzt mal der Moment,
okay,
wo wir loslegen. Ne? Also da ist es dann nur noch so, die suchen eigentlich nur, die zögern, weil sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie den Prozess jetzt zurecht anstoßen. Und die sind dann ganz dankbar, wenn man dann diesen letzten kleinen Schubs gibt. Wenn Eltern sich damit aber noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben, aber ganz doll Angst davor haben, dann ist es schwierig, wenn wir sehr spät damit ankommen und sagen, so, jetzt aber wirklich auch Gefahr im Verzug, sofort loslegen.
Ja.
Weil das natürlich zu Überforderung führt, zu Abwehr im schlimmsten Fall. Und darum so früh wie sinnvoll mitnehmen. Das heißt nicht, dass ich ein Kind einen Tag gesehen habe und dann sofort das Telefon zücke oder die Mail schreibe oder sofort einlade und sage, oh, was mir heute aufgefallen ist. Aber einfach früh in den Prozess mitnehmen, sehr früh in den Austausch gehen und sagen, und dann kann man nämlich eine gewisse Zeit auf so einer beschreibenden Ebene bleiben und das erstmal so mitgeben. Ne? Sagen, also ich möchte einfach früh in den Austausch gehen, mir sind bestimmte Dinge aufgefallen und dann kann man das ja sehr ausbalanciert tun. Einfach sagen, ach Mensch, mir ist aufgefallen, dass ihr Kind sich wahnsinnig gern für andere einsetzt, total hilfsbereit ist. Wir haben jetzt gerade ein neues Kind in der Klasse gekriegt und ihr Kind in die Klasse gekriegt und ihr Kind war das Erste, was sofort gesagt hat, ach, ich zeige dir in der Pause die Toiletten und so weiter und so fort. Also ganz, ganz, ganz toll. Ein paar Dinge sind nicht ganz so leicht, da braucht das Kind viel Unterstützung. Das können wir momentan gut auffangen. Wir tun hier dies, dies, dies. Kennen Sie denn das von zu Hause? Ein wichtiger Satz, ne? So ein bisschen mal rauskitzeln. Können Sie das einordnen? Und gerade wenn das dann so ausbalanciert ist, diese Hilfsbereitschaft kennen wir auch. Was glauben Sie, wie viele Schnecken wir auf dem Weg immer einsammeln und wegtragen müssen und so? Und das andere, ja, ehrlicherweise kennen wir das auch. Ne? Und dann haben wir so einen Beobachtungskonsens, sage ich mal, auf dem man dann sagen kann, das würde ich gerne weiter beobachten. Ich würde gerne ein paar unterstützende Dinge tun. Vielleicht haben Sie auch noch einen Tipp für mich zu Hause, was da gut klappt. Vielleicht kann ich das irgendwie einbinden. Und ich würde gerne die nächste Zeit ein bisschen enger in Kontakt bleiben, sodass für den Fall, dass wir noch mehr Unterstützung brauchen oder vielleicht auch noch mal einen Schritt weiter gehen müssen, dass wir dann schnell agieren können. Aber jetzt haben wir Zeit zu beobachten. Lassen Sie sich das auch noch mal durch den Kopf gehen. Beobachten Sie ein bisschen. Und dann schaffe ich diesen Eltern Zeit, selber darüber nachzudenken, das selber ein bisschen im Blick zu halten und sich mit bestimmten Dingen anzufreunden, sage ich mal. Und dann ist es oft so, ist meine Beobachtung, dass wenn wir dann wirklich an den Punkt kommen zu sagen, ich glaube, jetzt wäre es gut, wenn wir uns einfach mal eine weitere Meinung einholen und einfach mal abklären lassen, was Sache ist. Wir bleiben offen fürs Ergebnis, aber ich finde wichtig, dass wir jetzt uns eine Meinung von außen dazu holen. Ich fände es super, wenn Sie da mit mir in einem Boot wären. Und meist ist es so, wenn dieser Prozess eben schon im Gang war, dass das dann viel leichter ist, als wenn wir bis dahin gar nichts kommuniziert haben oder kaum was kommuniziert haben und dann kommt die große Keule und es muss sofort sein. Das ist schwierig. Und dann, wie gesagt, ne, gehe ich genau immer diese Brücke. Was kennen Sie, diese Beobachtung von zu Hause? Was hilft denn da zu Hause? Ah, das ist nochmal ein super Hinweis. Vielen Dank. Wir behalten das im Blick und gehen dann gegebenenfalls einen Schritt weiter.
Und du hast ja gerade schon angesprochen, dass du versucht hast, die Kinder selber zu retten. Aber wie unterstützt du denn neurodivergente Kinder in der Schule?
Das, wofür ich mich am allermeisten einsetze, sind so drei Pfeiler. Das eine ist Haltung, in eine andere Haltung zu gehen. Ne? Ein Beispiel dafür, ein Kind, das in Hefte kritzelt, ist nicht ein Kind, das keinen Bock auf mich hat, keinen Bock auf die Aufgaben hat und völlig desinteressiert ist, sondern wahrscheinlich ein Kind, das gerade genau das Gegenteil versucht, nämlich die Konzentration zu halten und sich irgendwie auf diese Aufgaben einzulassen. Und das hat was mit meiner Haltung dem Kind gegenüber zu tun. Ich gehe nicht immer davon aus, dass diese Kinder mir das Schlimmste wollen, meine Autorität untergraben wollen, mich in Frage stellen wollen, gegen mich kämpfen wollen, sondern im Grunde genommen wollen die erstmal kooperieren. Und sie nutzen dafür Strategien, die sie zur Verfügung haben. Und wenn die dann nicht in so einen Kontext wie Schule passen, dann muss man ein bisschen schauen, wie kann ich die vielleicht umlenken. Aber erstmal anzuerkennen, da will ein Kind kooperieren und die Strategie ist erstmal im Kontext des Kindes sinnvoll. Und jetzt gucken wir, ob wir die so nehmen können oder ob wir die ein bisschen anpassen müssen. Das macht so, so viel aus, weil Kinder natürlich sehr genau spüren, ist da jemand, der mir gegenübersteht und mir prinzipiell mal wohlgesonnen ist und freundlich und fair auf mich schaut oder jemand, der sofort denkt, ich mache hier nur Blödsinn, ne? Wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin hier böse und das ist auch der Blick von anderen auf mich. Oder ist da eben jemand, der freundlich ist? Und das Zweite ist Wissen. Ich muss natürlich, damit ich auch diese, also es ist so ein bisschen verknüpft miteinander, ich muss natürlich über neurodivergente Formen einiges wissen, um Dinge zu erkennen, um Bedürfnisse zu verstehen, um auch eine Idee davon zu haben, wie ich denen begegnen kann. Und dann geht es eben um die tatsächlichen pädagogischen und didaktischen Handlungen. Und da setze ich mich immer sehr dafür ein, von vornherein so viele Kinder wie möglich mitzudenken. Das wird immer so belächelt, aber sich zum Beispiel Gedanken um sein Klassenzimmer zu machen, ist so wertvoll und so eine riesige Unterstützung, wenn dieses Klassenzimmer einfach so aufgebaut ist, dass es von vornherein bestimmte Lerncharaktere mitdenkt und nicht nur den Typ, der frontal nach vorne sitzen kann, still und leise und sich meldet, wenn es dann dran ist. Ich würde sogar sagen, diese Kinder, ich weiß gar nicht, ob es diese Kinder überhaupt gibt, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber wenn ich einfach schon Plätze schaffe, die für kooperatives Lernen geschaffen sind, also Gruppentische, an denen klar ist, hier können wir ein bisschen mehr in den Austausch gehen, Tische oder Arbeitsplätze, muss ja nicht ein Tisch sein, auch der Boden ist ein super Arbeitsplatz, einfach Arbeitsplätze schaffen, die abgeschirmter sind, die weg sind vom Geschehen, die vielleicht zur Wand gerichtet sind, die vielleicht noch irgendeinen Sichtschutz dazu haben, damit ich mich noch weiter zurückziehen kann, um meine Ruhe zu haben, weil ich das brauche. Bestimmte Gegenstände im Klassenzimmer, wie Kopfhörer oder Fidget-Toys, die den Bewegungsdrang unterstützen oder das Abschirmen unterstützen. Dinge zu erlauben, wie eine Mütze aufzusetzen, Kapuze aufzuhaben, gerade in Arbeitsphasen, wo ich mich konzentrieren muss. All das wirkt so nach Kleinigkeit, ist aber im Umgang mit neurodivergenten Kindern riesig. Denn wenn es von vornherein für alle da ist, wirke ich so Ausgrenzungsdynamiken entgegen. Na, wenn in strengen Schulrahmen Dinge immer nur für einzelne Kinder zur Verfügung stehen, dann wundert es mich nicht, dass andere Kinder sagen, das ist aber unfair.
Ja, klar, das stimmt.
Ne, also total verständlich. Ich werde hier nie gesehen und nur weil der da irgendwie ADHS hat, darf der das jetzt? Das, und neurodivergente Kinder sind ohnehin schon erhöhter von solchen Dynamiken betroffen und das natürlich dann nochmal umso mehr. Es sorgt dafür, dass die selber diese Hilfsmaßnahmen plötzlich ablehnen und nicht mehr annehmen wollen, um nicht noch mehr Aufsehen zu erregen. Also ich schaffe schon ganz viel fürs Schulklima und fürs Klassenklima und für den Umgang miteinander, wenn ich da viele mitdenke und so eine offene Lernumgebung für alle schaffe. Und ich signalisiere durchgehend, es ist erstmal okay, es ist völlig okay, wie du bist. Ich nehme dich an. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier in diesem Rahmen und auch in einer Gruppe gut integrieren können. Ne? Und ich sage auch immer Lehrkräften, die sagen, aber boah, ich schaue das alles gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir für jedes Kind die perfekte Umgebung schaffen. Das ist utopisch. Das kann man wahrscheinlich noch nicht mal in einer 1-zu-1-Betreuung zu Hause. Ne? Auch da gibt es einfach Konflikte und Reibungspunkte und nicht alles. Es geht ja nicht darum, ne, das sagt er selber auch immer wieder, jeden Wunsch zu erfüllen. Aber wenn da eine Lehrkraft steht und sagt, ich habe ein Interesse an dir, ich will wissen, wie es dir geht und mir ist wichtig, dass es dir hier gut geht. Ich kann nicht jeden Wunsch dafür erfüllen und ich schaffe nicht die perfekte Umgebung. Aber ich bemühe mich sehr, dir so weit, wie das hier geht, entgegenzukommen. Dieses Signal, und das kann ich aus eigener Erfahrung absolut sagen, ist so, so, so wichtig und so wertvoll und setzt so wichtige Weichen für das Lernen, dass wir das bitte nicht kleinreden, auch wenn wir wirklich an unserer Schule vielleicht nur kleine Schritte schaffen.
Jetzt hast du gerade gesagt, auch im häuslichen Umfeld kommt es immer wieder zu Konflikten. Und ich weiß, dass viele Eltern vor einer besonderen Herausforderung stehen, nämlich was die Hausaufgaben betrifft. Das ist mit neurodivergenten Kindern echt manchmal schwierig, weil die länger darüber diskutieren, dass sie die Aufgabe nicht machen wollen, als es dauern würde, die einfach zu machen. Ich würde deswegen gerne am Ende der heutigen Folge noch wissen, wie können wir denn als Eltern unser Kind dabei gut unterstützen?
Ja, also gleich mal vorweg, ich bin ja absolut gar kein Fan von diesem klassischen Hausaufgaben geben für kein Kind, denn dass nach so einem langen Schultag, egal ob neurotypisch oder neurodivergent, einfach ein Kind keinen Bock mehr hat, sich nochmal da dran zu setzen, vollstes Verständnis, zumal das ja in der Regel auch keine anregenden Aufgaben sind, ne, die vielleicht auch mal spannend formuliert sind oder die nächste Stunde irgendwie cool vorbereiten, sondern der 20. Rechenturm auf Seite 25. Ne? Also kann man ja irgendwie nachvollziehen, dass da die Motivation nicht allzu groß ist. Nichtsdestotrotz ist das einfach eine Pflicht, die noch da ist und mit der man irgendwie bis zu einem gewissen Punkt umgehen muss. Es gibt so verschiedene Dinge, die man tun kann. Das eine ist eben die häusliche Lernumgebung. Wir tun schon viel, wenn wir eben, ne, ich habe von den Safe Space angesprochen. Manchmal ist Schule eben nicht so schön, wie man das manchmal auf Instagram schon sieht und sich freut, dass sich was bewegt, sondern manchmal ist sie noch sehr, sehr konservativ. Und dann weiß ich aber, mein Kind kann jetzt zu Hause die Tür aufmachen und darf dann in einem Kontext lernen, der besser zu ihm passt, also zu meinem Kind passt. In der Schule muss man da vielleicht am Tisch sitzen. Ich habe kein Problem damit, wenn es der Kinderzimmerboden ist und da die Aufgaben gemacht werden. Ne? Also wirklich gucken, was für Lernbedürfnisse hat mein Kind. Braucht es viele kleine Pausen oder ist es eher Typ durchziehen, da eine lange Pause? Hausaufgaben, wenn man es denn zeitlich ein bisschen koordinieren kann, direkt nach der Schule oder braucht mein Kind wirklich erstmal Zeit, wieder klarzukommen, das so ein bisschen zu berücksichtigen, dann so ein bisschen bei der Strukturierung unterstützen. Für ein Kind mit ADHS beispielsweise, wenn das so eine Seite aufschlägt, dann erschlägt diese Seite ganz oft. Und so, wie soll ich das denn alles schaffen? Und dann ist sofort die Blockade da. Sondern dann zu sagen, pass auf, kleine Schrittchen, kleine Häppchen. Ne? Wir decken den Rest der Seite erstmal ab. Erstmal machst du nur das da oben. So gucken, wie kann ich das so ein bisschen aufteilen, dass es nicht mehr ganz so erschlagend wirkt. All das sind so Dinge, die kann ich strukturell eben tun zu Hause. Dann ist ein Part, das so spaßig wie möglich zu gestalten, gerade für ADHS-Kinder, ein hilfreicher Part. Also zum Beispiel habe ich, wenn ich früher Referate geübt habe, habe ich getan, als würde ich politische Reden reden. Habe ich mich da vorne hingestellt, wenn ich das üben musste und habe gedacht, okay. Und habe dann einfach das Ganze dann so gestaltet. Also so spielerische Elemente vielleicht einbauen. Oder die Matheaufgaben sind ein Geheimcode, den man jetzt knacken muss. Und erst wenn die Seite fertig ist, dann ist die Bombe entschärft, was weiß ich. Also ne, sich solche Spielchen ausdenken, ist ein bisschen spannender gestalten. Aber dazu sage ich auch immer, ich meine, diese Tipps gibt es zuhauf auf Instagram und so. Es muss schon auch in die Ressourcen von Eltern passen. Ne? Dass ich habe sicherlich nicht jeden Tag Bock, mir irgendwie 1000 Geschichten auszudenken, 20 Materialien zu basteln, um es zu Hause ein bisschen leichter zu machen. Aber mal kann es ja ein Punkt sein. Dann kann man gucken, ob man die Hausaufgaben, wenn die zu Hause den Seelenfrieden und den Hausfrieden doch zu doll stören, ob man die outsourcen kann. Muss man halt im neurodivergenten Kontext besonders gucken, ob so Ganztag Sinn macht, Hausaufgabenbetreuung. Ich schick's mit rein, weil es ein Pfeiler sein kann. Mhm. Vielleicht gibt's auch eine liebe Bezugsperson, wie vielleicht die Oma, den Opa, die hier unterstützen können. Oder auch das hat sich schon bewährt, mit der besten Freundin via Tablet hatten wir schon öfter. Ja. Wenn es so gar nicht ging, haben wir die einfach mit Videoanruf angerufen und dann haben die das zusammen gemacht. Für beide Familien zwei Fliegen mit einer Klappe an der Stelle. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Und wenn sich die Probleme hartnäckig halten, ja, also wir uns da zu Hause ein Bein ausreißen, damit es funktioniert, 20 Zusatzleute noch eingeschaltet haben, einen Handstand und Ratschlag machen, damit unser Kind entertained ist, während es diese Hausaufgaben macht und es bleibt ein Kampf, dann sollte irgendwann der Beziehungsschutz auf jeden Fall im Vordergrund stehen, ne? Also die Beziehung zwischen mir und meinem Kind. Und dann auch wirklich zu sagen, weißt du was, du hast jetzt hier eine halbe Stunde gearbeitet. Es gibt so gut wie in jedem Bundesland einen Erlass zu den Hausaufgaben, wo drin steht, wie lang die dauern sollen und wie lang ein Kind an den Hausaufgaben sitzen sollte. Und wenn diese Zeit überschritten ist, dann auch zu sagen, weißt du was, du hast dich jetzt hier echt angestrengt, wir haben es probiert, so weit bist du gekommen. Ich schreibe jetzt deiner Lehrkraft, dass es einfach nicht mehr gereicht hat an Kraft, ne? Und dass du dich sehr bemüht hast, aber jetzt einfach machen wir an der Stelle Schluss. Das ist ein wichtiges Signal für Kinder, dann vielleicht auch langfristig Kontakt zu den Lehrkräften aufnehmen, sagen, wir sitzen da immer wieder dran, wir scheitern hier immer wieder, kann vielleicht ein bisschen in der Aufgabenmenge was gemacht werden, ne? Gerade wenn eine Diagnose da ist, haben wir ja Anrecht haben wir leider nicht immer auf Nachteilsausgleich, aber darf der ja eine Rolle spielen, dann könnte man hier zum Beispiel um Nachsicht bitten, beispielsweise. Oder, auch das habe ich schon gemacht, wenn die Kraft für das Aufschreiben der Rechenaufgaben fehlt, weil der Schultag lang war, dann hat mein Kind gerechnet und ich habe die aufgeschrieben. Und das habe ich der Lehrkraft dann aber auch transparent so mitgeteilt und habe gesagt, die Konzentration war echt am Ende gestern. Wir konnten uns darauf einigen, dass mein Kind die Aufgaben ausrechnet, also die Kompetenz zeigt, um die es geht. Ich habe die Ergebnisse geschrieben. Wir bitten um Nachsicht.
Ja, so haben wir es dann auch irgendwann gemacht. Ja. Tolle Tipps, liebe Saskia. Als Mutter zweier neurodivergenter Kinder war das jetzt natürlich ganz besonders spannend für mich. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen, vielen lieben Dank.
Vielen Dank, dass ich so ausführlich über dieses Thema sprechen durfte.
Ja, und wenn ihr Lust habt, noch mehr über Neurodivergenz zu lesen, dann schaut natürlich unbedingt in Saskias Buch Ein Kopf voll Gold. Wir haben ja nur einen Bruchteil von dem, was da wirklich toll aufgearbeitet ist. Ja, wir konnten nur über einen Bruchteil sprechen. Und auf Instagram könnt ihr übrigens aktuell ein Exemplar des Buches gewinnen. Einfach, indem ihr einen Kommentar beim entsprechenden Beitrag hinterlasst. Und alternativ könnt ihr natürlich auch wieder teilnehmen, wenn ihr uns eine Mail an wunschkindblog@gmail.com schickt. Schreibt einfach in den Betreff Saskia. Und auch in unserem Archiv findet ihr einige Folgen, die sich rund um Themen, ja, wie die Neurodivergenz drehen. Zum Beispiel in Folge 26. In der haben wir mit Dr. Oliver Diersen gesprochen und ihn gefragt, mein Kind kann sich in der Schule nicht konzentrieren, hat es womöglich ADHS? Oder die Folge 35, in der wir gute Tipps für schlechte Esser, auch immer ein Thema bei neurodivergenten Kindern hatten. Mehr zu den Picky Eatern erfolgt ja auch in Folge 161. In Folge 49 haben wir über Leserechtschreibstörungen gesprochen und in Folge 111 darüber, wie wir Kinder mit Lernschwierigkeiten unterstützen. Und in Folge 120 ging es darum, wie wir Kinder mit ADHS begleiten können. Und in Folge 156 sprachen wir darüber, wie ADHS medikamentös behandelt werden kann. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, auch über das Thema Hochbegabung gibt es eine Folge, die findet ihr im Archiv mit der Nummer 174. Wenn ihr mehr von Saskia bei uns im Podcast hören wollt, dann könnt ihr das in Folge 51 tun. In der geht es nämlich darum, wie wir mit Problemen in der Schule umgehen können. Das gilt dann für alle Kinder. Und in Folge 146 haben wir darüber gesprochen, wie du den Schulanfang deines Kindes bindungs- und beziehungsorientiert begleiten kannst. Für viele Kinder ist es ja auch bald schon wieder soweit. All diese Folgen und natürlich auch Saskias Buch verlinken für euch in den Shownotes und im Blog. Das hier war Folge 184. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns riesig, dass ihr mit dabei wart. Hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.